Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Schön, Sie zu hören. Schönen guten Tag. Heute ist der 7. Oktober, der Tag des Überfalls der Hamas auf Israel, der jährt sich zum zweiten Mal. Und seitdem hat sich auch in der sogenannten Kulturwelt etwas verändert.
Also was wir seit zwei Jahren erleben, ist eine Spirale, eine sich beschleunigende und auch verschärfende Spirale von Boykott und Gegenboykott. Auch das nimmt groteske Züge an.
Sagt der Kulturjournalist Klaus Walter. Das ganze Gespräch hören Sie gleich in dieser Sendung. Darin geht es um den Jahrestag des Grauen und eben die sich anschließenden Diskussionen rund um politische Haltung und Kunst. Heute jährt sich der Tag des Angriffs der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas auf Israel zum zweiten Mal. Damals wurden etwa 1200 Menschen getötet, darunter viele junge Leute, die ein Festival besucht hatten. 250 Menschen wurden verschleppt. Heute, zwei Jahre später, dominieren Gedenkveranstaltungen, das Erinnern an die Toten, an die immer noch grausam verschleppten Geiseln, die Nachrichten. Und dazu kommen jetzt aktuell natürlich noch die Diskussionen über den US-amerikanischen Friedensplan für die Region. Der aktuelle Krieg in Gaza als Reaktion auf den Überfall der Hamas hat inzwischen Zehntausende Tote gefordert. Und wenn man sich dabei die Kulturwelt anschaut, dann gehört zur Retrospektive der Reaktionen auf das, was im Oktober 23 geschehen ist, auch, dass seither zahlreiche Diskussionen geführt werden. Ist nicht ganz neu, aber nochmal anders beachtet werden die politischen Haltungen beispielsweise in Deutschland von Künstlerinnen und Künstlern. Die Bühnen werden insgesamt politischer benutzt. Es gab Absagen und Streit darüber, wer wie in der Kulturwelt mit Blick auf Nahost sichtbar oder unsichtbar gemacht werden sollte. Und ich habe mit dem Kulturjournalisten Klaus Walter über diese zwei Jahre gesprochen in der Kulturwelt und ihn gefragt, wie hat denn dieses Ereignis 2023 und der folgende Krieg die Popwelt aus seiner Sicht verändert?
Ja, ich würde sagen, so gravierend wie vorher kein Ereignis. Vielleicht nicht mal 9/11, der 11. September 2001. Damals gab es natürlich auch einen Schock und Erschütterung, aber es ist nicht zu so eindeutigen Solidarisierungen gekommen wie jetzt eben nach dem 7. Oktober. Und es ist ja paradox, wenn man sich das vor Augen führt. Du hast ja beschrieben, was passiert ist, wie viele Tote es gegeben hat, wie viele Entführungen. Frauen wurden systematisch vergewaltigt, es wurden ihnen die Brüste abgeschnitten, also das grausamste Massaker an Jüdinnen und Juden seit der Shoah. Und was passiert dann? Am 8. Oktober, also gerade mal 24 Stunden danach, wird nicht etwa Mitgefühl demonstriert, sondern es wird gegen Israel demonstriert. Es ist sofort die Rede vom Genozid. Zu diesem Zeitpunkt ist es eine klare Täter-Opfer-Umkehr. Wohlgemerkt wenige Stunden nach dem Überfall, da konnte noch niemand wissen, wie die Reaktion Israels ausfallen würde, dass sie so schlimm ausfallen würde.
Eine Hauptzielscheibe des Hamas-Überfalls 2023 war das Nova-Pop-Festival mit vielen Toten, mit Vergewaltigten. Wie beurteilst du das?
Ja, das ist ein besonders absurdes Paradox. Wir haben es mit einem Techno-Pop-Festival zu tun, also die Feier der Freiheit, auch der körperlichen Freiheiten. Es wird getanzt, es geht auch um sexuelle Freiheiten. Es sind viele queere Menschen dort bei diesem Festival. Es ist also auch ein Anschlag auf einen bestimmten Lebensstil. Und was passiert dann? Dann erleben wir Queers for Palestine. Das heißt, queere Leute solidarisieren sich mit diesem Aggressor, mit diesem klerikal-faschistischen Aggressor, würde ich sagen. Und sie kritisieren Israel, ausgerechnet Israel, das einzige Land weit und breit, in dem queere Menschen so halbwegs unbehelligt leben können. Das ist schon ein Treppenwitz der Geschichte. Und unter diesen Und unter Popstars gibt es natürlich auch viele queere Leute, die sich pro-Palestine dann engagieren. Sagen wir Kay Tempest oder Mickey Blanco oder Planning to Rock, viele andere. Also schillernde Acts, denen man eigentlich nicht wünscht, dass sie nachts einem Hamasler über den Weg laufen.
Und das Schwierige an den darauffolgenden Diskussionen, weil das, was du jetzt auch so aufwirfst, natürlich irgendwie das Engagement für Palästina heißt nicht für die betreffenden Künstlerinnen und Künstler, dass sie sich entweder antisemitisch verhalten oder dass sie damit pro Hamas unterwegs sind. Diese Diskussionen haben dann wiederum eben auch in der Kulturwelt für konkrete Absagen beispielsweise gesorgt. Heute sollten Konzerte in Deutschland, anderen Ländern stattfinden. Der Rapper Chefcat sollte im Haus der Kulturen der Welt auftreten. Dieses Konzert ist inzwischen abgesagt. In Istanbul traf es aus anderen Gründen den Popstar Robbie Williams. Der wiederum ist mit einer Jüdin verheiratet und dort konnte die Sicherheit des Konzertes nicht mehr gewährleistet werden. Also bringt es eigentlich irgendwas, Konzerte abzusagen, oder löst es nur Verhärtungen, Gegenreaktionen aus, weil wir uns natürlich doch eigentlich immer noch vorgestellt hätten in einer längst vergangenen Zeit, dass ausgerechnet in der Popkultur, in der Kulturwelt vielleicht am leichtesten Verständigung möglich sein sollte.
Tja, du sagst es. Also was wir seit 2 Jahren erleben, ist eine Spirale, eine sich beschleunigende und auch verschärfende Spirale von Boykott und Gegenboykott. Auch das nimmt groteske Züge an. Du hast Robbie Williams erwähnt und da ist dann eben auch, da ist der Grat zwischen Antizionismus und Antisemitismus ein ziemlich schmaler Grat. Andererseits hast du natürlich auch recht, nicht jede Kritik an Israel ist dasselbe wie Kritik an der israelischen Regierung und das ist nicht gleichzusetzen immer mit Antisemitismus. Also es geht einfach jede Differenzierung verloren in dieser ganzen Debatte. Das ist das große Problem.
Und wie erklärst du dir die massenhafte Solidarität gerade in der Popwelt und auch eben unter progressiven Künstlerinnen und Künstlern? Denn es ist ja interessant, wir haben an anderen Konflikten der Welt oftmals darüber gesprochen, wie sehr muss sich die Kunst, die Kultur positionieren, wie sehr muss sie politisch sein oder nicht. In diesem Konflikt ist es auf jeden Fall für sehr viele Musikerinnen, Musiker und andere Kunstschaffende ein großes Thema, sich zu äußern und sich zu zeigen.
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, der 7. Oktober und, das muss man auch ganz klar sagen, der folgende verbrecherische Krieg der Regierung Netanyahu und seiner Gefolgsleute in Gaza, der Krieg, das ist ein Doppelereignis, das zur Polarisierung geradezu einlädt oder geradezu zwingt. Und das ergibt für viele KünstlerInnen, das ist mein Eindruck, auch so eine Gelegenheit, sich selbst und seine oder ihre Kunst aufzuladen, wieder mit Bedeutung, mit der Gewissheit, wir stehen auf der richtigen Seite. Es gibt da kein sowohl als auch mehr, kein Abwägen, keine, das ist ja gerade im Schwange das Wort, Ambiguitätstoleranz, das war mal eine Stärke von Pop, gerade von queerem Pop. Nein, es ist anders. Es gibt heute so einen Zwang zum Which side are you on? Das war ja mal ein Kampflied der Gewerkschaftsbewegung in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, geschrieben von Florence Reece, berühmt gemacht von Leuten wie Pete Seeger und Billy Bragg. Es geht um die Gewissheit, auf der richtigen Seite zu stehen, vielleicht auch Teil einer Bewegung zu sein, sich mit anderen zu verbünden. Und mich erinnert das an die Fronten in den späten 60ern, zur Zeit des Vietnamkriegs. Damals waren praktisch alle halbwegs progressiven KünstlerInnen einig in der Ablehnung dieses Krieges. Allerdings, dem vorausgegangen ist nicht ein Überfall, sagen wir, von den Kämpfern des Vietcongs in die USA mit einem Massenmord und mit Vergewaltigung. Das gab es da so nicht.
Dankeschön an den Kulturjournalisten Klaus Walter. Wir haben gesprochen über die Folgen des 7. Oktober 2023 für die Pop- und Kulturwelt. Der Musiker Carsten Meyer alias Erubik hat sich zu seinem 25-jährigen Bestehen, zu dem Bestehen seines Soloprojekts, ein Album geleistet, zu dem er viele, viele andere Musikerinnen und Musiker eingeladen hat. Zum Beispiel hier Sophia Kennedy. Synästhesie war es. Und so entspannt, wie das alles gerade klang, bleibt es jetzt nicht hier im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Das Gute am folgenden Thema ist, Betroffene werden wahrscheinlich den Servicecharakter des Gesprächs erkennen und für alle anderen ist die Konstellation aus Party, Drogen und Sex sowieso ein Faszinosum. Sehen Sie, und schon ist das Radio wahrscheinlich lauter gedreht. Jedenfalls geht es um die Partydroge Monkey Dust, die vor allem in der schwulen Szene konsumiert wird. Wie ist eine Partydroge, die ziemlich gefährlich ist und auch dem geläufigeren Crystal Meth in nichts nachsteht, zu so großer Beliebtheit gebracht hat? Das bespreche ich jetzt mit dem Arzt Sven Schellberg. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Wir machen jetzt hier keine Sprechstunde in unserem Popkulturmagazin, aber ein bisschen Aufklärung brauchen wir schon. Warum ist diese Droge aktuell so beliebt? Was kann sie?
Also ich glaube, sie ist momentan beliebt deshalb, weil sie einfach ganz plötzlich aufgetaucht ist, weil sie gerne anderen Substanzen beigemischt wurde und deshalb einfach ja eine relativ große Verbreitung gefunden hat. Gar nicht unbedingt immer freiwillig, teilweise auch wirklich durch Zufall, und so haben viele Leute damit Kontakt.
Es ist eine Droge, die man auch als Chemsex-Droge bezeichnen kann. Das heißt, Sie müssen den Satz ergänzen, sie wird benutzt?
Sie wird benutzt, wenn man Sex mit Leuten haben will, um den Sex geiler, lauter, länger, spaßiger zu machen. Das ist das, was man grundlegend als Chemsex bezeichnet.
Jetzt übernehme ich kurz Ihre Rolle. Das ist wahrscheinlich der riskante Teil, weil alles, was man mit Partydroge oder Chemsex in Verbindung bringt, klingt wie, ja, einmalige Sache macht man mal so, aber da steckt eben dann doch die Gefahr einer Sucht dahinter.
Richtig. Das Problem ist einerseits die Substanzen, über die wir sprechen. Es sind ganz besondere Substanzen. Es ist eben nicht das Gras, es ist nicht das Heroin, was man vielleicht kennt, sondern neue Substanzen, die alleine aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung ganz erhebliches Abhängigkeitspotenzial haben. Und was Chemsex von normalem Drogengebrauch unterscheidet, ist eben der Kontext. Und da wird es eben tatsächlich schwierig, wenn diese Verbindung einmal da ist, nämlich die Verbindung zwischen Substanz, Droge und Sex, wird es wahnsinnig schwierig für die Betroffenen, die Nutzer, aber eben auch für diejenigen, die sich um sie kümmern, das wieder auseinanderzudröseln.
Können wir da so eine gesellschaftliche Abbildung hervorrufen, also dass genau diese Droge so beliebt ist, dass genau da ein Trend hingeht? Es ist eben ja nicht, wir machen uns es alle entspannter, wir suchen Drogen, also das große Wir jetzt für die Gruppe, die sich eben danach richtet, irgendwas, was entspannt, irgendwas, was einem aus diesem ganzen irren Alltag raushebelt. Ganz im Gegenteil, es ist eine Droge, die alles härter, schneller und krasser macht, so wie Sie es beschreiben. Was heißt es denn?
Also ich glaube, dass es diese Droge ist, dass es Monkey Dust ist, ist vielleicht tatsächlich wirklich Zufall. Es hätte auch jede andere Droge sein können. Ich glaube, das, was wir momentan mit Monkey Dust erleben, ist sehr ähnlich dessen, was wir mit Crystal Meth, mit Tina erlebt haben. Also es kommt gar nicht so auf die Substanz an. Es kommt, glaube ich, eher darauf an, dass diese Substanzen etwas ermöglichen, was ja in unserem Alltag als was durchaus Positives annotiert wird. Leistung. Ne? Immer bereit sein, immer mobil sein, immer da sein. Und das übersetzt sich im sexuellen Kontext einfach auf immer geil sein, immer hart sein, weitermachen können, nicht schlafen müssen. Und ich glaube, damit spiegelt sich so ein gesellschaftlicher Kontext auch wieder.
Das heißt, in welchem Milieu findet das statt? Also es gibt ja die Klischees über Drogensucht, Drogenkonsum, in denen dann wieder verschiedene Gruppen eingeordnet werden, wie die leben, warum die da gelandet sind, um das so in Anführungsstrichen abfällig zu beschreiben, was natürlich uns alle betreffen kann. Welches Milieu steht auf Monkey Dust und...
Ja, Milieu finde ich schon immer eine schlechte Beschreibung. Also generell sagt man, dass das Syndrom oder das Phänomen Chemsex ist ganz klar definiert als ein Phänomen, was stattfindet bei Männern, die Sex mit Männern haben. Ne? Ob das jetzt schwule Männer sind oder bisexuelle Männer, mag ich aber dahingestellt lassen. Aber damit ist es eigentlich ganz klar definiert und erfüllt da eben eine ganz, ganz andere Aufgabe. Weil wenn man die Betroffenen, die Nutzer fragen würde, sehen die sich nicht als drogenabhängig. Die sehen sich nicht als Junkie, so wie man vielleicht jemanden irgendwo in der Opiatszene sehen würde, sondern die Wahrnehmung ist teilweise sehr unkritisch. Sie ist eben, kommt so aus dem, ich sag mal, relativ harmlosen Gebrauch von Speed, MDMA, ne, Ecstasy, was man noch so aus der Musikszene kommt, und hat so letzten Endes Einzug darin gefunden. Hat aber auch wahnsinnig viel mit Idealbildern zu tun, mit dem, was wir in sozialen Medien, in Dating-Apps präsentiert bekommen. So hat man als Mann, der Sex mit Männern hat, zu sein. Das ist ein Idealbild. Und dieses Idealbild ist natürlich ein Zerrbild und lässt sich teilweise für viele Betroffene oder viele Nutzer einfach auch nur noch mit Drogen darstellen oder mit Drogen auch tatsächlich aushalten.
Als Arzt müsste ich Sie natürlich jetzt fragen, wie kommt man denn davon los? Das kann man aber vielleicht im Internet nachlesen oder Sie dann fragen. Aber wenn ich größer frage, dann ist ja wirklich, dann steht ja im Raum, was macht man denn dagegen? Also was macht man dagegen, dass es genau diesen Trend gibt?
Unsere Optionen sind, glaube ich, jetzt mal ganz klassisch aus der Drogentherapie wirklich begrenzt. Und das ist nicht nur bei uns so der Fall, sondern auch bei anderen Leuten, die sich damit beschäftigen. Das große Problem ist eben diese Verbindung zwischen Sex und Droge. Und das lernen Patienten sehr, sehr schnell. Und das macht eben diese Substanzen auch so gefährlich, weil sie wahnsinnig potent sind. Es gibt durchaus Leute, die haben einmal Sex auf Substanz und wollen es nie wieder lassen. Und diese Verbindung, wenn man sich das vorstellt, dass jedes Mal, wenn ich Sex habe, ich an Substanz denke und jedes Mal, wenn ich an Substanz denke, auch an Sex denke, diese Verbindung lässt sich wahnsinnig schwierig lösen. Und das ist bei uns in der Beratung, aber auch in der Therapie ein ganz, ganz großes Problem, weil wenn man jetzt über Abstinenz nachdenkt, man kann ja schlecht Leuten sagen, so jetzt hat man ja keinen Sex mehr und dann bist du auch die Droge wieder los. Das wird schwierig. Und das ist in der Beratung eben auch wahnsinnig schwierig. Meine oder jahrelangweise vieler ist einfach zu sagen, eher mal genau zu hinterfragen, warum tust du das? Was ist eigentlich der Grund dafür? Was ist eigentlich, was spielt Sex für dich für eine Rolle? Wie hat Sex auszusehen? Und wieso glaubst du, dass du eine bestimmte Rolle erfüllen musst? Und so kommt man häufig mal daran und merkt dann eben auch, dass ein ganz erheblicher Leidensdruck hintersteht und eben, dass das gar nicht viel mit Spaß, Lust und hemmungslosem Sex zu tun hat, sondern eben häufig sehr, sehr frustrierend ist.
Um zum Abschluss auf mein großes gesellschaftliches Widerspiegelungsbild zu kommen, müsste man dann ja auch noch schnell eine Welt erschaffen, in der wiederum auch die Frage nach der Leistung anders beantwortet wird, die dann wiederum auch genau diese Art von Droge obsoleter machen würde.
Richtig, ich würde sogar noch ein Stückchen weitergehen. Es ist eher so der Umgang mit Menschen. Wir, wir beklagen uns gesellschaftlich gerne darüber, wie wir mittlerweile miteinander umgehen, wie man sich im Bundestag äußert, wie man auf sozialen Medien miteinander umgeht. Und das übersetzt sich natürlich auch in den Alltag und darum auch in die Sexualität. Sehe ich überhaupt noch einen Menschen vor mir? Wie wertig ist dieser Mensch eigentlich für mich? Wie sehr gehe ich aus meiner persönlichen Ich-Initiative und Achtsamkeit raus und kann mich auf den anderen, die andere eigentlich überhaupt noch einlassen und welche Rolle spielt der Partner mir gegenüber? Und ich glaube mal, das ist ein wesentliches Phänomen und da übersetzt sich Gesellschaft eben in Sexualität.
Dankeschön. Sven Schellberg war hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Gesprochen haben wir über die Chemsex-Droge Monkey Dust und eigentlich auch über uns alle. Dankeschön.
Danke.
Ohne Musik wäre ich einfach verrückt geworden. Das hat die Berliner oder in Berlin lebende Künstler und Producerin Siur mal zu Zeiten von Corona in einem Interview gesagt. Sie erinnern sich vielleicht damals, als die Welt stillstand und an Clubnächte, Konzerte, Tanzen und Eskapismus überhaupt nicht zu denken war. Siur ist regelmäßiger und inzwischen natürlich wieder Gast auf der Bühne im Berliner Club Berghain, aber auch international unterwegs. Die Musik ist düstere, experimentelle, elektronische Musik, so auch das fünfte Album mit dem Titel Home, das gerade erschienen ist. Sie hören mal ein paar Sekunden rein. Das ist auch der Titeltrack des Albums Home, ist gerade erschienen. Jetzt fällt mir gerade auf, ein Titel, der natürlich auch was mit Corona und dem erzwungenen Home damals zu tun haben könnte. Aber es geht eher um die Suche nach dem Zuhause in einer komplexen Welt, sage ich. Aber vielleicht sagt es auch Siur. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier zu Gast bist im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Was bedeutet Home für dich?
Das ist die Frage, die ich selber nicht so richtig beantworten kann.
Schade.
Weil ich glaube, es ist irgendwie, es ist so ein bisschen die Suche nach vielleicht Geborgenheit. Und es ist eigentlich, also so für mich auch eine sehr subjektive, also so meine eigene Perspektive kann ich nicht darauf übertragen, was es vielleicht für andere Leute bedeutet. Also ich meine, die Frage war jetzt, was bedeutet das für dich? Mhm. Aber eigentlich habe ich die Antwort darauf nicht gefunden. Es ist irgendwie so ein bisschen so, das Album wird auch nicht die Lösung bieten, sondern es ist eigentlich nur so eine Art so offene Suche und vor allen Dingen, weil ich auch irgendwie mir das nicht herausnehmen möchte, deine Antwort zu finden, weil es andere Leute einfach nicht das Privilegium haben, vielleicht so weit zu gehen. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine Art von, die das Gefühl der Geborgenheit ist. Daher zum Beispiel Home ist mir auch wichtig, dass das nicht der deutsche Begriff ist,
Heimat.
Weil Heimat oder Zuhause oder sowas, weil es halt irgendwie im Englischen ist das Gute, weil es irgendwie, Deutsch ist eine sehr definierte Sprache, Englisch ist ein bisschen mehr interpretativ unterwegs und da ist es einfach so, dass ich irgendwie da denke, so dass genau dieser schwammige Begriff von Home eigentlich das mehr ausdrückt als jetzt zum Beispiel Heimat, weil es halt für mich also nichts mit der Heimat in dem Sinne zu tun. Also ich habe kein Heimatgefühl. Also mir ist eigentlich der Ort lokal gegeben, so ein bisschen egal. Also irgendwie, also was ja.
Ja, aber das ist wirklich interessant. Da habe ich gerade gedacht, als du geantwortet hast, dass es stimmt ja, wenn man den deutschen Begriff Heimat nimmt, dann hat man sofort so eine riesige Diskussion anhacken, weil da muss man nämlich genau Heimat nochmal definieren und überlegen und die meisten lehnen es ab. Und Home ist aber wiederum dafür so breit, dass es natürlich die erste Frage ist, die ich dir am liebsten stellen möchte. Ja. Welches Zuhause eigentlich deins? Und es liegt so ein bisschen auf der Hand, zumindest aus der journalistischen Perspektive, dass man gleich sagen möchte, das hat den großen Weltkontext, die ganze Welt ist zerrüttet, so viele Konflikte und wahrscheinlich ist es das, was wir alle suchen. Aber ist dir vielleicht auch zu klebrig?
Nee, also ich meine, es ist auch so, dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, dass ich nicht dazugehöre. Mhm. Also so generell, dass ich irgendwie meine Position, ich habe mich sehr oft oder ich fühle mich sehr oft unverstanden in dieser Welt. Und durch die Zeit und auch irgendwie, also eigentlich ist das Heim oder das Gefühl von Home bekomme ich dadurch, dass mir die Leute, die mich umgeben, mir dieses Gefühl geben. Also es ist eigentlich fast schon mehr ein sozialer Zusammenhang, eine Menschlichkeit, als dass es irgendwie sich wirklich an einen Ort oder an eine Kultur gründet, also oder linkt oder sowas.
Wir machen gleich weiter mit einem anderen, anderen komplexeren Thema auch, das du quasi aufgegriffen hast, indem du, ich glaube, erstmalig auch einen Track auf Deutsch getextet hast. Bevor du antwortest, hören wir rein. Und zwar, jetzt wollte ich gerade sagen, der Titel heißt Wehende Fahnen, aber das stimmt überhaupt nicht. Nee, im Bann der wehenden Fahnen.
Im Bann der wehenden Fahnen.
So. Ja, also dieser Titel spricht jetzt schon für sich, aber du darfst natürlich trotzdem das noch mal ein bisschen ergänzen, weil wir es jetzt auch so ausschnitthaft hören. Es gibt auch Sätze im Bann der wehenden Fahnen mit scheinlich reinem Gewissen, wird trunkener Stolz der Seele entrissen und wieder lauthals im Mob marschiert. Die Bilder sind sofort klar. Wie hast du dich entschieden, auch auf Deutsch diesen Titel zu schreiben, diesen Song?
Ich kann mich eigentlich nicht mehr daran erinnern, warum ich das gemacht habe. Ich glaube, es war einfach nur so eine Art von Experimentierwille oder sowas. Also ich glaube, es war auch vielleicht einer der letzten Songs. Also das Album ist schon ein bisschen länger her, dass ich das fast fertig hatte. Dann lag es ein bisschen rum und dann habe ich dann irgendwann fertig gemacht. Daher weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube, es war einer der letzten Titel, die ich gemacht habe und war dann so ein bisschen geschockt, so, wie kann ich denn jetzt so, dass ich so präzise bin auf einmal in meiner Textfähigkeit. Und ich glaube, deshalb ist das vielleicht auch das einzige Lied, was auf dem Album auf Deutsch ist. Mhm. Also wenn das die Frage war.
Ja.
Dann,
er ist auch also sehr ein deutsches auch so, Thema.
Klar, es ist ein deutsches Thema, aber die anderen Lieder sind auch deutsche Themen.
Ja.
Also es geht ja auch um Home und auch darum, dass es mein Verständnis ist dafür. Aber es ging mir auch irgendwann darum, also eigentlich war ich immer abgeneigt, mich mit Deutschland zu identifizieren. Ich bin irgendwie hier aufgewachsen und dann irgendwann gab es so 92 nach der Mauer, da gab es ja die ganzen Pogrome und dies und das und jenes und dann war ich das erste Mal auf einer Anti-Nazi-Demo mit vielleicht 12 oder so. Und dann als Teenager habe ich dann irgendwie laut rumgebrüllt, so ich wachse in einem Nazi-Staat auf oder wusste nicht genau, was ich sagte, aber eigentlich ist das ja so ein bisschen nicht weit hergeholt, wenn man sich irgendwie NSU anguckt oder dass die Bundesanwaltschaftskammer 80% NSDAP-Mitglieder hatte damals, dass der Verfassungsschutz aus, weil die Fachkräftemangel hatten, dann irgendwie von der einen Machtposition sind sie nach dem Krieg eigentlich in die nächste gegangen. Also dann gab es die Nürnberger Prozesse, die vielleicht so ein bisschen so ein Showboat-Trial waren, meiner Meinung nach. So dann wurden irgendwie die Rockstar-Nazis an Pranger gebracht, haben sie nochmal Eichmann gekriegt in Argentinien oder sowas. Aber dann am Ende ist es einfach so, dass eigentlich so die Realität einfach sich nicht viel geändert hat, außer dass man sich auf die Zunge gebissen hat. Und ja, hintenrum hat man dann irgendwie aber sich weiter organisiert. Wenn man jetzt diese Remigrationsdebatte anschaut, da habe ich mir diese szenische Lesung irgendwann mal angeguckt, ob das jetzt, weiß ich nicht, da gab es ja auch Kritik, da will ich jetzt nicht eingehen. Auf jeden Fall, da gab es auch Leute, die sagten so, ja, meine Eltern oder meine Großeltern waren dabei, ich bin immer noch dabei, so nach dem Motto, da hat sich nichts getan.
Jetzt hast du da einen riesen Fass natürlich aufgemacht und vor allem das noch viel größer gemacht, als man vielleicht den Eindruck haben könnte, dass dieser Song jetzt auf deinem Album erscheint, wenn man nur quasi in Anführungsstrichen auf die aktuelle politische Situation in Deutschland oder auch in Europa auf der Welt schaut. Ich will dich mal zum Abschluss noch fragen, weil du eben auch im Berghain auftrittst, weil du umringt bist natürlich in dieser Clubkultur auch von viel nächtlichem Hedonismus. Hast du das Gefühl, wir haben am Anfang der Sendung nämlich auch schon mal über Kunst und Kultur und politische Haltung gesprochen, dass sich das ändert, also aus deiner Sicht von der Bühne aus quasi, dass es komplexer wird und zwar auch für Künstlerinnen und Künstler, aber vielleicht auch für das Publikum, das vielleicht zu früheren Zeiten in Deutschland, wie gesagt, leichter abschweifen konnte und jetzt mehr danach sucht, dass es auch Aussage gibt? Gibt es da eine Veränderung für dich? Ich brauche leider
also
eine kurze Antwort.
Ich komme eigentlich aus einer Subkultur, so quasi so von Hardcore-Punk oder sowas. Da gab es immer eine Message, da gab es immer eine Kommunikation. Also für mich ist es nichts Neues. Also die Clubkultur ist jetzt auch so, dass ich spiele DJ-Sets in der Clubwelt, aber meine Live-Musik hat sich jetzt mittlerweile einfach auch ein bisschen verändert. Ich spiele Museen, ich spiele irgendwie sehr viel Live-Shows und wie auch immer. Und ich kommuniziere immer mit Leuten und ich schaffe diese Brücke. Und das ist mir auch total wichtig, weil ich dann auch einfach kommunizieren kann und ich glaube, Leute fühlen sich geborgen dadurch, dass ich irgendwie eine Aussage habe, eine Meinung habe und denen irgendwie ein Gefühl gebe, dass es auch was dazwischen gibt, was nicht irgendwie so die Ellenbogen sind, die man so als alternative Person vielleicht antrifft. Kurze Antwort.
Ach. Ja, Entschuldigung, das ist immer fies mit diesem Live-Radio und diesen kurzen Antworten, aber danke dennoch. DJ, Producerin, Künstlerin, Siur war zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Das fünfte Album ist es?
Ja.
Heißt Home. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
Heute Abend geht es bei uns im Programm um das Thema Machtmissbrauch. Da sendet der Deutschlandfunk eine Dokumentation mit dem Titel In der Grauzone. Ausgangspunkt dafür sind zwei offene Briefe, Ausgangspunkt für die Recherchen. In diesen zwei offenen Briefen haben ehemalige und aktuelle Mitarbeitende eines Kölner Filmfestivals Missstände angeprangert. Sie berichteten in den Briefen von einem Klima der Angst, einem autoritären Führungsstil, von Mobbing und psychischer Belastung und außerdem werfen sie der Leiterin des Festivals problematische Beschäftigungsstrukturen wie Scheinselbstständigkeit und einen intransparenten Umgang mit öffentlichen Fördermitteln vor. In zwei Tagen beginnt die nächste Ausgabe des Festivals und meine Kollegin Jule Hoffmann hat seit Anfang des Jahres aufgrund eben dieser offenen Briefe dazu recherchiert. Ich habe sie vor dieser Sendung getroffen und gefragt, was ist das genau für ein Festival und was gibt es für Vorwürfe?
Das Filmfestival Cologne ist ein Film- und Fernsehfestival, das einmal pro Jahr in Köln stattfindet. Und das gilt zumindest in der Region als wichtiges Branchentreffen. Da feiern auch internationale Serien und Filme ihre Premieren. Und unter den Gästen sind auch immer große Namen wie David Lynch. Und im letzten Jahr war Raoul Peck dort. Und die Festivalleiterin ist Martina Richter. Und die steht eben im Mittelpunkt der Vorwürfe aus den offenen Briefen. Die sind kurz vor der letzten Festivalausgabe veröffentlicht worden. Da wurde auch berichtet, vor allem in der lokalen Presse natürlich. Und Martina Richter hat damals der FAZ ein Interview gegeben, in dem sie die Vorwürfe zurückgewiesen hat. Und die Geldgeber haben dann auch in kurzen Statements eine Prüfung der Vorwürfe angekündigt. Und damit war es das dann aber eigentlich erstmal. Also so ein bisschen auch diese typische Dynamik. Es gibt einen offenen Brief, also wird die Gegenseite befragt und dann ist Schluss. Und soweit wir wissen, hat aber kein Medium bei den Mitarbeitenden nachgefragt und weiterverfolgt, was dann nach dem Festival im Verlauf des letzten Jahres passiert ist.
Und in diese Lücke bist du dann gestoßen. Du hast Kontakt mit ehemaligen und aktuellen Mitarbeitenden aufgenommen. Wie ging das los?
Genau, mein erster Kontakt war mit Christina Bröker, die auch in der Doku zu hören ist. Die ist 57 Jahre alt und war vor ihrer Zeit beim Festival 20 Jahre bei RTL, eine gestandene Frau also. Und ich erinnere mich an das erste Telefonat mit ihr. Da haben wir sehr lange telefoniert und sie hat von diversen Situationen erzählt, die sie beim Festival erlebt hat. Und vor allem, dass sie danach fast über ein Jahr gebraucht hat, um sich wieder zu erholen und wieder zu einem Selbstbewusstsein zurückzufinden und nicht zu denken, ich kann nichts und ich bin nichts.
Also ich bin nach Hause gegangen, ich habe abends meinen Kopf auf die Tischkante gelegt und habe geweint. Ich war einfach so fertig. So fertig.
Und das fand ich schon ziemlich krass, dass eine Frau mit so viel Berufserfahrung so da rausgegangen ist. Und nach habe ich dann immer mehr Gespräche geführt und es haben mich immer mehr Menschen kontaktiert. Und das war dann schon eindrücklich auch zu sehen, wie sehr unterschiedlich alle waren, mit denen ich gesprochen habe. Also vom Alter her, aber auch von der Persönlichkeit her, sodass sie auch jeweils völlig verschieden umgegangen sind mit so einem Arbeitsumfeld, aber alle von ähnlichen Erfahrungen berichtet haben.
Ist das Festival da jetzt ein Einzelfall oder gibt es Themen, die du entdeckt hast, die eben über dieses konkrete Festival hinausreichen?
Also es gibt natürlich Besonderheiten beim Festival, wie zum Beispiel, dass hier nur eine Person an der Spitze steht und alle Entscheidungsgewalt auch über die öffentlichen Gelder hat. Das ist nicht überall so. Aber mir ging es vor allem um die größere Frage, was ist Machtmissbrauch eigentlich genau? Und was sind die Strukturen, die Machtmissbrauch vielleicht begünstigen? Und beim Filmfestival Cologne zum Beispiel gibt es keinen Betriebsrat oder eine andere unabhängige Anlaufstelle, an die Mitarbeitende sich im Konfliktfall wenden können. Und die meisten Mitarbeitenden werden von Monat zu Monat auf Honorarbasis beschäftigt, sind also praktisch Selbstständige. Das heißt, da werden so sehr starke Abhängigkeiten deutlich, die gerade im Kulturbetrieb häufiger zu finden sind. Auch die Tatsache, dass Jobs häufig von Empfehlungen und guter Vernetzung abhängen. Und besonders interessiert hat mich aber der Punkt, dass gar nicht so leicht zu vermitteln ist, was beim Filmfestival Cologne eigentlich passiert ist. Also was dieses schlimme Arbeitsklima eigentlich bedeutet. Auch wenn ich davon erzählt habe, habe ich immer gemerkt, dass ich da an Grenzen stoße, das zu beschreiben. Und dass es natürlich immer Leute gibt, die einfach die Achseln zucken und sagen, ja, komm klar, wenn deine Chefin dich vor allem klein macht, das passiert halt mal. Und gleichzeitig ja aber bestehen bleibt, dass Menschen so beschädigt aus diesem Arbeitsumfeld rausgegangen sind.
Und konntest du denn so eine Antwort auf diese große Frage finden, wo genau Machtmissbrauch beginnt?
Ja, also ich habe dazu Experten befragt, unter anderem Leonard Höft, der ist Jurist und Verhaltensökonom an der Humboldt-Universität Berlin und forscht zur Normalisierung von Machtmissbrauch. Und der sagt, oft führt eben die Vereinzelung dazu, dass jede betroffene Person denkt, selbst das Problem zu sein.
Und dazu gibt es dann sicher noch psychologische Mechanismen, wie dass man eben in irgendeiner Form, sag ich mal, Confidence, also so Selbstvertrauen verliert, ne, weil es ein übergriffiges Verhalten ist. Vielleicht auch Scham, dass man in irgendeiner Weise es zugelassen hat. Ja, vielleicht auch Gedanken darüber, warum man selber ausgewählt wurde unter ganz vielen Menschen. Signalisiert das vielleicht auch was über mich, dass ich sozusagen die mächtige Person sich entschieden habe, mit dem kann ich es machen, ja, mit der anderen Person habe ich es nicht gemacht.
Und ein zentraler Grund dafür, dass das Sprechen darüber so schwerfällt, ist auch die bisher unklare Definition von Machtmissbrauch, auch in der Forschung, aber auch gesamtgesellschaftlich. Also diese Frage, wo beginnt das eigentlich, wie gehen wir damit um? Das sagt auch Marina Fischer, die ist Psychologin, forscht zum Machtmissbrauch im Kulturbereich und sie geht von einem erweiterten Begriff von Machtmissbrauch aus, der schon bei verbalen Grenzüberschreitungen beginnen kann.
Ganz grundsätzlich ist ganz wichtig, da auch drauf zu schauen, mit so einer Spektrumsbrille. Also das ist eben nicht so eine Unterscheidung geben muss in die harten Fälle oder das, was in Anführungsstrichen weniger hart ist, sondern oft ist es ein Spektrum und oft baut sich Machtmissbrauch oder auch grenzüberschreitendes Verhalten auf durch kleine, ja manchmal auch schwer zu greifende Verhaltensweisen.
Das war die Psychologin Marina Fischer. Jetzt richten sich in diesem Fall, den du recherchiert hast, Jule, alle Vorwürfe gegen eine Person, nämlich die Festivalleiterin. Wie äußert sie selbst sich denn dazu?
Ja, wir haben sie mit den Vorwürfen aus den offenen Briefen nochmal konfrontiert und auch mit den einzelnen Berichten ehemaliger Mitarbeitender. Und zurück kam aber nur ein Anwaltsbrief, ein sogenanntes Informationsschreiben, aus dem wir nicht zitieren dürfen. Bis auf eine Stelle, da geht es um ein Awareness-Konzept, das in Zusammenarbeit mit einem Kölner Startup für das Festival erarbeitet wurde. Und darauf beruft sich Martina Richter. Das Startup heißt Diversity Culture Cologne und dort haben wir nachgefragt und dann erfahren, dass der Fokus in diesem Awareness-Konzept nicht auf internen Strukturen, sondern auf dem Festival als öffentliche Veranstaltung lag. Also es ging primär darum, einen möglichst diskriminierungsfreien Festivalbesuch für das Publikum zu ermöglichen. Und Martina Richter sagt aber, es sei sehr wohl auch um das Betriebsklima gegangen. Ich finde aber, das lässt schon tief blicken, sich einfach auf diesen Workshop zu berufen, der eine ganz andere Zielrichtung hatte laut diesem Startup. Und das hat mich auch an eine Anekdote von der letzten Festivaleröffnung erinnert. Da lagen Sticker herum mit der Aufschrift Open Secret FFCGN, also offenes Geheimnis Filmfestival Cologne, als ein Zeichen der Solidarität mit den BriefeschreiberInnen. Und Martina Richter hat sich so einen Sticker auf ihre Bluse geklebt und sich so mit dem Hauptgast des Festivals, dem Schauspieler Udo Kier, auf dem roten Teppich ablichten lassen. Und dieses Foto wurde dann sogar noch mit ihrem Einverständnis auf dem Instagram-Account des Festivals geteilt. Später dann zwar wieder gelöscht, aber ich finde schon, dass man da einen Einblick bekommt, wie da mit den Vorwürfen umgegangen wird. Das ist ja sowas wie eine klare Machtdemonstration, also sich öffentlich so unbesorgt zu zeigen und eigentlich auch ein Schlag ins Gesicht der Menschen, die die Vorwürfe erhoben haben.
Die Doku In der Grauzone, Machtmissbrauch im Kulturbetrieb, läuft heute Abend um 19.15 Uhr im Deutschlandfunk. Darüber gesprochen habe ich mit Jule Hoffmann. Dankeschön.